Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auftakt zu den Olympischen Sommerspielen in Paris. Hunderttausende sind für das Spektakel an die Seine gekommen. Zum ersten Mal findet die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion statt. Und auch in den kommenden zwei Wochen werden die Kulissen für die Wettkämpfe außergewöhnlich sein. So spielen die Beachvolleyballer direkt am Eiffelturm und die Freiwasserschwimmer springen in die Seine. Die Fußballturniere sind auf 7 Stadien im ganzen Land verteilt. Gesegelt wird im Süden vor Marseille und in Lille werden Handball und Basketball gespielt. Richtig weit weg sind die Surfwettbewerbe. Sie werden 15.000 Kilometer entfernt ausgetragen vor Tahiti im Pazifik. Begonnen hat der Tag mit einem Schock und viel Chaos nach Angriffen auf das Bahnnetz.
Stundenlanges Warten am Bahnhof Montparnasse in Paris. Hunderttausende Reisende in ganz Frankreich sind betroffen. Die Angriffe auf das französische Schienennetz vergangene Nacht waren massiv. Reparaturarbeiten laufen seit dem frühen Morgen. Glasfaserkabel waren in Brand gesetzt worden. Kommunikation auf den Zugstrecken so unmöglich gemacht. Wer für die Sabotage verantwortlich ist, ist noch völlig unklar. Wir sehen, dass diese Operation vorbereitet und koordiniert worden ist. Neuralgische Punkte sind gezielt angegriffen worden. Das setzt eine gewisse Kenntnis des Schienennetzes voraus, um zu wissen, wo man ansetzen muss. Betroffen sind 3 Hauptstrecken Richtung Norden, Osten sowie Südwesten. Politiker warnen vor vorschnellen Schuldzuweisungen. Vor Montag wird der Bahnverkehr wohl nicht normal laufen. Es ist schon ganz schön beunruhigend, dass das auf den großen Bahnlinien geschieht. Ich hoffe nur, dass während der Eröffnungsfeier nichts passiert. Das macht mir Angst. Die Sicherheitsvorkehrungen am Tag der Olympia-Eröffnungsfeier sind noch einmal erhöht worden. 45.000 Polizisten und 18.000 Soldaten sind in Paris im Einsatz. Ich habe großes Vertrauen. Hier ist überall Polizei und Militär. Besser als hier kann man nirgendwo aufgehoben sein. Seit dem Mittag schon standen viele Olympia-Fans an, um sich einen guten Platz am Ufer der Seine zu sichern. Und dann machen sich die ersten Boote bereit. Hier die deutschen Athleten. Das Ziel für alle ist der Eiffelturm. Als erstes Boot kommt dort Griechenland an, Heimat der Olympischen Spiele. Die Eröffnungsfeier verspricht, einen Abend voller Highlights zu werden.
Sabine Rau an der Seine in Paris. Seit gut einer halben Stunde läuft die Eröffnungsfeier. Was haben die Organisatoren bislang alles aufgeboten?
Also man muss sagen, Paris zieht wirklich alle Register. Die Veranstalter haben eine spektakuläre, nie dagewesene Eröffnungsshow versprochen. Und genau die erleben wir hier gerade. 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Seineufer lassen sich die gute Laune trotz des Regens nicht verderben. 3.000 Artisten, Tänzerinnen, Schauspieler, das ganz große Programm. Gerade eben haben wir Lady Gaga gesehen und French Cancan. Das ist hier wirklich bislang unglaublich.
Wie nervös ist man in Paris nach den Sabotageakten von heute Nacht?
Ja, durchaus. Also in Paris ist heute das größte Sicherheitsaufgebot, was es jemals in Friedenszeiten gab, zusammengezogen worden. Polizisten, Soldaten, Drohnen, Unterwasserpolizei, das ganze Programm. Die Nervosität ist da. Man muss sagen, bislang gibt es keine Spur zu den Täterinnen und Tätern. Es gibt Spekulationen, dass es möglicherweise aus linksextremistischen Kreisen verursacht worden sein könnte, dieses Attentat. Aber Näheres weiß man noch nicht. Der Innenminister Darmanin hat heute Mittag in seiner Pressekonferenz gesagt, die Sicherheit für diese Eröffnungsfeier ist sehr, sehr hoch. Und er könne davon ausgehen und er gehe davon aus, dass diese Veranstaltung in Sicherheit stattfinden kann.
Sabine Rau aus Paris, vielen Dank. Bundeskanzler Scholz hält strikte Kontrollen an den Grenzen künftig für nötig. Er habe angekündigt, die irreguläre Migration zu begrenzen, sagte Scholz der Saarbrücker Zeitung. Es gebe zu viele Menschen, die ohne Asylgrund kämen. Die Zahlen müssten runter. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz laufen bis Mitte Dezember Kontrollen. Für Österreich gilt das bislang bis November. Und wegen Olympia ist die Polizei auch Richtung Frankreich im Einsatz, unter anderem in Kiel.
Guten Tag, die Bundespolizei. Sprechen Sie Deutsch?
Non.
Non, français? D'accord, alors c'est la police fédérale, contrôle d'identité.
Für Pendler aus und nach Frankreich ist das hier schon ein gewohntes Bild. Grenzkontrolle in Kiel in Baden-Württemberg.
Ich hätte gerne einmal einen Ausweis gesehen. Fahrzeugschein, Führerschein bitte.
Seit Anfang Juni laufen hier die Kontrollen. Zunächst im Rahmen der Fußball-EM, jetzt für die Olympischen und Paralympischen Spiele. Das Ziel, terroristische Gefahren abwehren.
Wir kommen hier aus der Region, weil es mit nichts Auffälliges. Deswegen wird es keine erweiterte Kontrolle gemacht. Wir dürfen mehrere Reise jetzt fortsetzen.
Für manche Grenzpendler sind die Kontrollen eine Belastungsprobe.
Wenn es natürlich zu Problemen kommt mit Staus und so weiter und so fort, ist es natürlich überhaupt nicht zu begrüßen.
Das ist schon ein bisschen beschissen. Ja.
Sie machen ja auch nur ihren Job. Alles hat funktioniert und ja, die waren auch ganz nett.
Bei der Kontrolle einer jungen Französin landen die Beamten einen Treffer. Die Frau wird mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht. Insgesamt nehmen sie hier heute 4 Personen fest.
Das waren jetzt verhältnismäßig einfache Treffer, sage ich jetzt mal, die da waren. Wenn das jetzt ein Haftbefehl wäre wegen Mord oder Ähnlichem, dann wird man schon angespannter. Natürlich schon belastend, da wir jetzt gerade diese 2 Großereignisse haben mit der EM und mit den Olympischen Spielen.
Während der EM hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen bundesweit rund 1200 Haftbefehle vollstreckt. Die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich sind zunächst bis Ende September geplant.
In Handschellen und mit gesenktem Kopf, so wurde der in Belarus zum Tode verurteilte Deutsche im Staatsfernsehen gezeigt. Dem Mann wird unter anderem Terrorismus vorgeworfen. In der Aufzeichnung bittet er Präsident Alexander Lukaschenko um seine Begnadigung. Der 30-Jährige erklärt außerdem, dass er sich von der Bundesregierung im Stich gelassen fühlt. Laut Außenministerin Baerbock wird der Verurteilte bestmöglich vom deutschen Konsulat betreut.
Der Bericht im belarussischen Staatsfernsehen wirkt inszeniert wie ein Action-Thriller. Doch es geht um bittere Realität, um das Zurschaustellen eines zum Tode Verurteilten. Am Ende des Berichts bittet der 30-jährige Deutsche den Präsidenten von Belarus um Gnade. Die Bundesregierung protestiert.
Die Todesstrafe ist in Europa abgeschafft, verboten. Es gibt klare Regeln zum Umgang mit ausländischen Staatsangehörigen. Und wir tun alles, um den deutschen Staatsangehörigen bestmöglich zu unterstützen.
Tatortinszenierung mit Ermittlern an einer Bahnlinie. Der Vorwurf Terrorismus. Der Verurteilte erklärt, wie er die Gleisanlagen fotografiert habe und später einen Rucksack mit Sprengstoff platziert. Einen Tag nach der Explosion im vergangenen Jahr wird er am Flughafen verhaftet. Vor Gericht und im Fernsehen legt er nun ein Geständnis ab. Ob das unter Zwang geschah, ist unklar. Deswegen verzichten wir auf seine Aussagen. Der belarussische Präsident Lukaschenko derzeit auf Arbeitsbesuch in Russland. Spekulationen mehren sich. Der Deutsche könnte als Faustpfand für den Austausch gegen einen Russen dienen. Es könnte einen Handel zwischen Minsk und Moskau geben. Moskau würde gern einen früheren Geheimdienstoffizier freibekommen, der eine lebenslange Haftstrafe in Deutschland absitzt. Belarus ist das einzige europäische Land, in dem noch die Todesstrafe verhängt wird.
Israels Regierungschef Netanyahu ist derzeit auf USA-Reise. Dort traf er sich bereits zu Gesprächen mit Präsident Biden und dessen Vizepräsidentin Harris. Sie fand anschließend klare Worte und mahnte ein Ende des Krieges im Gazastreifen an. Einen letzten Besuch gab es heute noch bei Ex-Präsident Trump in Florida, von dem sich Netanyahu weitere Unterstützung erhofft.
Trumps Anwesen Mar-a-Lago weiträumig abgesperrt. Seit dem Attentat auf ihn vor knapp 2 Wochen gelten in Florida verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Erst recht für den Besuch des israelischen Premiers Netanyahu. Der will sich bei Trump für dessen israelfreundliche Politik in der Vergangenheit bedanken und sicher gehen, dass die Republikaner ihn weiter bei seiner Kriegsführung in Gaza unterstützen, gerade weil viele Demokraten das scharf kritisieren. Trump sichert im Fall seiner Wahl schnelle Lösungen für den gesamten Nahen Osten zu. Wenn wir gewinnen, wird es einfach. Wir sorgen für Frieden und zwar sehr schnell. Wenn nicht, wird es weitere Kriege im Nahen Osten geben und vielleicht einen dritten Weltkrieg. Wie er für Frieden sorgen will, lässt er offen. Protest von pro-palästinensischen Gruppen auch in Florida, allerdings deutlich kleiner als in Washington. Dort hatten gestern mehrere hundert Demonstranten vor dem Weißen Haus ein Ende der militärischen Hilfe für Israel gefordert. Zeitgleich in ihrem Amtssitz traf sich die mögliche Präsidentschaftskandidatin Harris mit Netanyahu und fand deutliche Worte. Es ist Zeit, den Krieg endlich zu beenden. Und das in einer Weise, dass Israel sicher ist. Alle Geiseln freikommen, das Leiden der Palästinenser in Gaza aufhört und das palästinensische Volk sein Recht auf Freiheit, Würde und Selbstbestimmung ausüben kann. Zuvor hatte bereits US-Präsident Biden mit Netanyahu verhandelt. Das Ziel, eine Feuerpause im Gazastreifen schaffen, einen Rückzug der israelischen Armee, um im Gegenzug die 115 Geiseln aus der Hand der Hamas-Terroristen freizubekommen. Einen Durchbruch in den Gesprächen gab es allerdings nicht.
Die Europäische Union hat wegen zu hoher Staatsschulden ein Defizitverfahren gegen 7 Mitgliedsländer eröffnet. Betroffen sind neben Frankreich und Italien auch Belgien, Malta, Polen, die Slowakei und Ungarn. Die europäischen Regeln erlauben den EU-Ländern eine jährliche Neuverschuldung von höchstens 3% ihres Bruttoinlandsprodukts. In Frankreich lag sie im vergangenen Jahr bei 5,5%, in Italien sogar bei 7,4%. Seit Jahren werden in Deutschland immer wieder Medikamente knapp, besonders Antibiotika. Nicht alle Präparate seien immer in dem Umfang lieferbar, wie es nötig wäre, heißt es in Apotheken und Arztpraxen. Das liegt unter anderem daran, dass viele Arzneimittel und Wirkstoffe mittlerweile aus Asien kommen. Dort kosten sie in der Herstellung meist weniger als in Europa.
Okay, sind keine da.
Der Freiburger Arzt Jan Toden bekommt von seinen Lieferanten gerade keine Antibiotika, vor allem für sexuell übertragbare Krankheiten. Das verunsichert seine Patienten.
Es löst teilweise Ängste aus. Wir weichen von unseren Leitlinien ab, geben breitere Präparate, die wir eigentlich in der Situation gar nicht einsetzen wollen.
Einer der Hauptgründe für den Engpass, die Abhängigkeit von China und Indien. Laut einer Studie des Branchenverbands Pro Generika spiegeln die Wirkstoffzulassungen die tatsächlichen Produktionsmengen gut wider. Im Jahr 2000 lagen noch 59% der Wirkstoffzulassungen in Europa und 31% in Asien. Das Verhältnis hat sich bis 2020 quasi umgedreht. Europa liegt nur noch bei 33%, Asien bei 63%.
Das ist zwar sehr kostengünstig, weil die dort deutlich günstiger produzieren, als wir das könnten. Aber es führt eben auch dazu, dass wir Lieferengpässe haben, weil wir die Produktion nicht wirklich kontrollieren können.
Neue Spionagegesetze in China erschweren EU-Inspekteuren die Arbeit. Außerdem gibt es nur noch sehr wenige Hersteller. Fällt einer aus, droht ein Stoff knapp zu werden. Mediziner fordern ein Umdenken.
Es geht nur so, dass wir mit der Pharmaindustrie zusammen schauen, wie kriegen wir die Produktionskapazitäten wieder nach Deutschland. Und Gesundheit ist ein teures Gut.
Hier produzierte Medikamente wären wohl teurer. Aber Jan Todens Patienten hätten wieder zuverlässig ihre dringend benötigten Antibiotika.
Für die einen sind sie praktisch und machen Spaß. Für andere sind sie einfach nur gefährlich. E-Scooter. Tatsächlich passieren immer wieder zum Teil schwere Unfälle. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. So stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Unfälle mit Verletzten um etwa 14% auf fast 9.500. Bei den Todesfällen gab es sogar eine Verdoppelung auf 22. Deutschland hat eine neue Welterbestätte. Die UNESCO hat eine Siedlung in der sächsischen Kleinstadt Herrnhut in ihre Liste aufgenommen. Gebaut hat sie die sogenannte Brüdergemeine, eine evangelische Freikirche, die ihren Ursprung in Herrnhut hat. Zusammen mit weiteren ähnlich gebauten Siedlungen der Glaubensgemeinschaft in Dänemark, in den USA und Nordirland entsteht nun eine länderübergreifende Welterbestätte. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. Juli.
Eine Luftmassengrenze bestimmt unser Wetter. Sie trennt sehr warme Luft im Süden und Südosten von kühlerer Meeresluft im Nordwesten. Damit kommt es ab heute Nacht vom Westen über die Mitte bis in den Osten zu teilweise kräftigen Regenfällen und Gewittern bis hin zu Unwettern. Nur vorübergehend ist es morgen mal länger trocken. Nördlich und südlich der Luftmassengrenze ist es freundlicher. Später gibt es aber auch im Süden Gewitterschauer. Heute Nacht kühlt es ab auf 19 bis 11 Grad. Morgen in der Eifel maximal 20, in Niederbayern bis zu 32 Grad. Am Sonntag wird es freundlicher mit Sonne und Wolken, nur im Osten und Südosten zunächst noch gebietsweise Regen und einzelne Gewitter. Montag und Dienstag meist sonniges und trockenes Sommerwetter.
In den Tagesthemen um 23.45 Uhr fragt Jesse Wellmer, wie zufrieden die Franzosen mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris sind. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.